Das ist ein Thema, was wir heute nehmen. Hadith 43, Barakallahu Fikum, und von Jami' al-Ulum al-Hikam. Barakallahu Fikum, an Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'id bi ahliha, fama abqati al-fara'id, falil awla rajulin zakar. Alhiqul fara'id bi ahliha, fama abqati al-fara'id, falil awla رجل ذكر. الحديث عند البخاري ومسلم. الحقو بدوت بارك الله فيكم الحقاد بدوت يمندن داس جيبن واس ايم zugehört. Das wird gebt demjenigen, die das Recht haben, ihren Anteil von den Erben, von Erb gut. فما ابقت الفرائض. Wenn dann was übrig bleibt, nachdem man die Erbe verteilt hat, dann im Vorrang ist eine männliche Person. Das heißt, wir haben Erbe. Jemand ist gestorben. Und diese Person hat zum Beispiel einen Sohn, eine Mutter, einfach auf jeden Fall, wir geben dem zum Beispiel die Hälfte, dem ein Sechstel, den zum Beispiel ein Viertel und so weiter. Am Ende bleibt angenommen ein Sechzehntel. Wer bekommt diese Sechzehntel? Es gibt Frauen und Männer. Dann geben wir das einem Mann. Warum ein Mann? Es gibt dafür, barakallahu fikum, es gibt keine jetzt Begründung, die vom Propheten sallam kommt oder von Sahab. Aber es gibt vielleicht Weisheit dafür. Und zwar, barakallahu fikum, die Weisheit ist, die männliche Person ist die Person, die für die Familie aufkommt, die die Familie versorgt, die arbeitet, die braucht. Aber die weibliche Person ist die Frau und die braucht nicht zu arbeiten. Der Mann muss für die Familie sorgen. Ja, in unserer Zeit meistens Jobcenter sorgt für die Familie. Jobcenter ist der Mann. Viele Frauen. Möge Allah uns bewahren. Das ist die Wahrheit, doch? Ja, da möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Normalerweise, der Mann ist für die Familie zuständig. Der muss arbeiten. Der muss für die Familie aufkommen. Und deshalb auch ein Erbe als Weisheit, nicht als Begründung, bekommt er mehr. Nicht, weil wir Frauen und Männer ungleichberechtigt behandeln. Nein. Aber wir sehen die Lage. Wie die Lage ist. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn wir zum Beispiel jetzt bestimmte, natürlich Erbrecht ist ein Thema an sich selbst. Wir werden das behandeln in Fiqh. Wie viel bekommt die Mutter, wie viel bekommt der Vater, wie viel bekommt der Sohn, die Tochter und sowas, wenn jemand stirbt, wenn jemand niemanden hat und sowas, es gibt dafür. Also ich wollte nur sagen, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, dass wir im Islam Erbrecht haben und wir haben auch Testament. Und bitte unterscheiden zwischen Erbrecht und Testament im Islam. Erbrecht, die sind festgesetzte Prozente, die die Männer oder die Frauen, die Erbenden bekommen. Testament ist nicht für die Leute, die erben. Du hast Kinder und du stirbst, deine Kinder bekommen Erbe von dir. Das ist festgesetzt. Aber du hast zum Beispiel einen Milchsohn und du machst ihn sehr. Du willst ihm was geben. Dann kannst du Testament schreiben, wenn ich sterbe, bekommt er so viel, zum Beispiel ein Fünftel von meiner Erbe bekommt er. Das geht. Weil eine Person, die Erbe nimmt, kein Anrecht auf Testament hat. Und deshalb, die Brüder und die Schwestern, die Muslime sind und ihre Eltern keine Muslime sind, die dürfen nicht in die Erbe eintreten, außer wenn das notwendig ist. Aber wenn ihre Eltern ihnen was geben wollen, dann sollen sie testamentarisch das machen. Wenn wir sterben, dann bekommt unser Kind so viel. Dann geht, du kannst das nehmen, weil das Testament ist und keine Erbe ist. Aber wenn sie sterben, ohne Testament geschrieben zu haben, und du musst in diese Erbe eintreten, dann nimmst du das und du gibst das in den allgemeinen Sachen der Muslime als Spende und du darfst das nicht für dich nehmen. Das geht darum, Barakallahu fikum, sagt Ruhin. Das heißt mit anderen Wörtern, verteilt die Erbe an die Erbeträger von den Kindern oder von den Verwandten. Und wenn was übrig bleibt nach der Verteilung, dann eher vorrangig sind männliche Personen, die das bekommen. Allah Ta'ala Alam. Man könnte viel über dieses Hadith erzählen, aber Barakallahu fikum, ich finde, wenn ich das weiter erzähle und man weiß nicht, wie die Regeln dabei sind, dann wird das komplizierter für euch und das bringt nicht viel. Nächste Überlieferung, Barakallahu fikum. Aisha, Ridwanullahi alayha, erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ar-Rada'atu tuharrimu ma tuharrimu al-Wilada. Ar-Rada'a tuharrimu ma tuharrimu al-Wilada. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Ar-Rada'a, das bedeutet Milch geben, wenn eine Mutter Milch gegeben hat. Tuharrimu ma tuharrimu al-Wilada. Die Personen, die durch Verwandtschaft verboten sind, dass sie zusammen heiraten, werden auch durch Milch geben von einer Mutter, also Milchgeschwister, auch verboten. Yahrumu min al-Rada'ati ma yahrumu min al-Nasab. Das heißt, wenn wir heiraten wollen, dann haben wir in unserer Religion bestimmte Gruppen von Personen, die wir nicht heiraten dürfen, die sind uns verboten, weil die unsere Verwandten sind, wie zum Beispiel deine Schwester, deine Tochter, deine Mutter, deine Tante, deine Nichte, darfst du nicht heiraten. Warum? Durch die Verwandtschaft, Blutverwandtschaft. Und mit Milch geben einer Frau, einer Person, ist das, das bedeutet, Milchgeschwister sind wie Blutgeschwister. Die Verwandtschaft dabei. Deshalb, Barakallahu fikum, wir haben, pass auf, wir haben in unserer Religion natürlich Männer und Frauen. Nur Männer und Frauen haben wir. Entweder Männer oder Frauen. Und die Männer heiraten Frauen. Dass Männer heiraten, Frauen heiraten, haben wir sowas nicht. Alhamdulillah. Ja. So ist das im Islam. Meinungsfreiheit. Nee, Entschuldigung, da gibt es nicht Meinungsfreiheit hier. Ja, für sie schon, aber bei uns nicht. Er sucht sie, sie sucht ihn, haben wir. Aber er sucht ihn und sie sucht sie, haben wir nicht. Möge Allah uns bewahren. Streng. Streng. Nee, aber der Papst auch, ist auf unserer Schiene. Der Papst und der oberste Rabbiner von Israel. Ich nehme von Ihnen diese Meinung. Möge Allah uns bewahren. Ironisch, ich manchmal wichtig für unser Leben. طيب, Ironie meine ich. Barakallahu fikum, diese Frauen, diese Männer, die dürfen, es gibt bei uns Männer, die bestimmte Frauen nicht heiraten dürfen und Frauen bestimmte Männer nicht heiraten dürfen. Der Grund dafür, dass sie nicht heiraten dürfen, ist entweder Verwandtschaft oder anheiraten oder barakallahu fikum Milch. Da wird Muttermilch. Nicht Kuhmilch. Okay? Und wir reden mit Muslimen und diese Erklärungen, die sind für Muslime. Und deshalb, wenn einige Nicht-Muslime das nicht verstehen, dann haben wir kein Problem. Aber dass sie etwas kritisieren, was sie nicht verstehen, deutet nur darauf hin, dass die Verblödung so tief sitzt, damit man AfD wählt. So ist die Sache. Möge Allah uns bewahren. Von Verwandtschaft, barakallahu fikum. Schaut mal, passt auf hier. Die Person hat Usul und Furu'. Furu', die sind Zweige, Usul, die sind die Stämme. Auf jeden Fall. Und er hat hier daneben diese, nennt man Hawashi. In Fakar. Hawashi, die sind die peripheren Verwandtschaft. Eine Person, seine Usul und seine Furu' sind ihm verboten. Und die Zweige von seinen zweiter Grad Usul und Furu' darf er nicht, oder von Furu' darf er nicht. Das bedeutet, seine Schwester und ihre Tochter, die Tochter von seinem Bruder, der darf sie alle nicht heiraten. Der darf sie alle nicht heiraten. Du darfst deine Tante nicht heiraten, du darfst deine Nichte nicht heiraten, du darfst deine Mutter, deine Großmutter nicht heiraten, du darfst deine Tochter, deine Enkeltochter nicht heiraten. Das ist alles dir verboten. Jetzt diese Person heiratet eine Frau. Das würde sagen wir Mann hier, lieber Mann. Heiratet eine Frau. Fast auf ihn. Diese Person heiratet diese Frau. Dann ihre Usul und ihre Furu' sind ihm auch verboten. Das ist die Mutter von ihrer Mutter, die Großmutter von ihr, die Urgroßmutter, alles sind verboten. Ihre Tochter, ihre Enkeltochter sind ihm alle verboten. Pass auf jetzt. Ihre Schwester nicht verboten. Die Tochter von ihrer Schwester, ihre Nichte, ist ihm nicht verboten. Sage ich, aber der darf nicht zwei heiraten in der gleichen Zeit. Da sagt man, ja, das nennt man Mahram Muakkad. Jede verheiratete Frau ist Mahram Muakkad. Seine Frau darf ich nicht heiraten, die ist mir verboten. Und meine Frau ist ihm verboten. Sowieso, weil sie verheiratet ist. Ja? Deshalb die Schwester von der Frau, die Schwester von der Frau ist ihm verboten. In der Zeit, dass er mit der Frau verheiratet ist, stirbt seine Frau, lässt er sich scheiden von ihr, dann darf er ihre Schwester heiraten, er darf ihre Tante heiraten, er darf ihre Nichte heiraten. Das ist jetzt durch Anheiraten. Okay? Und umgekehrt von der Frau. Die Frau auch. Sein Bruder darf sie heiraten, wenn er sich von ihr scheiden lässt. Oder wenn der Mann zum Beispiel stirbt. Jetzt kommt das Dritte und das ist Milch. Muttermilch. Was ist Muttermilch mit anderen Wörtern? Ihr braucht die Sache nicht so schwer zu sehen und so. Du hast eine Familie hier. Familie. Eine Mutter. Die hat verschiedene Kinder. Und eine Familie zwei. Eine Person von dieser Familie nimmt Milch von dieser Mutter. Was passiert hier? Pass auf. Fünf, was sagen wir? Mahlzeiten. Gesättigte, vollständige gesättigte Mahlzeiten. Dann ist diese Person ein Mitglied dieser Familie geworden und das gilt für ihn als. Das. Verstehst du das? Dann hast du verstanden, was bedeutet Milchgeschwister. Nur diese Person. Zum Beispiel. Es gibt in dieser Familie Mustafa, Rajab, Tayyip, Erdogan. Tayyip? Familie, Namen. Ja. Rajab nimmt von dieser Mutter. Okay? Diese Mutter hat einen Sohn, heißt Islam. Ein Sohn heißt Mu'min. Ein Sohn heißt Walid. Khalid. Muawiyah. Okay. Dieser Rajab heiratet, Entschuldigung, bekommt Milch von dieser Mutter. Die Mutter vom Islam. Dann ist dieser Rajab sozusagen einer von der Familie des Islam. Des Mutter vom Islam, Entschuldigung. Das ist die Sache. Diese Mutter hat zum Beispiel Aisha, Khadija als Töchter. Dann darf dieser Rajab nicht mehr diese heiraten. Die sind seine Schwester. Aber sein Bruder Mustafa darf eine von den Mädchen heiraten, weil Mustafa damit nichts zu tun hat. Nur Rajab hat Milch bekommen. Und was für die Kinder von dieser Familie gilt, gilt für Rajab. Das ist alles. Ist schwer? Alhamdulillah. Meine, ich nehme diese Hadithe, will ich nicht so viel erklären, weil ich weiß, wenn ich tiefer und tiefer mache, dann wird sie durcheinander. Weil man die Grundlagen dafür erstmal haben sollte. Und solange wir das noch nicht gelernt haben, da kommen wir später auf diese Themen. Nächste Überlieferung: Jabir radhiyallahu anhu erzählte, dass er in Husami an Nabi sallallahu alaihi wasallam am Fath'i wa huwa Makkah yaqul inna Allah azza wa jalla wa rasulahu حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أخرجه البخاري ومسلم. Auf Deutsch ungefähr übersetzt, erklärt. Jabir Dwallah Ali erzählte, dass er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Jahre der Befreiung von Mekka gehört hat, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka war. Allah und sein Prophet hat verboten, dass man berauschendes, verendetes Schwein und Götzen verkauft. Da hat man gesagt, o Gesandter Allahs, siehst du etwa die Fette von Verendeten, dass man die Fische damit streicht, damit kein Wasser reinkommt ins Holz, damit das Holz sozusagen geschützt bleibt. Und die Häute werden auch damit gerieben. Und die Leute nehmen das für ihre Haare und so als Fett. Der Prophet sagte, nein, das ist haram. Dann sagte der Prophet sallam, wehe den Juden. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Fette, das wird von Tieren, verboten. Dann haben sie das schmelzen lassen und dann haben sie es verkauft und sie haben den Preis dafür genommen, damit sie natürlich ihr Leben verdienen. Diese Überlieferung heißt, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam, dass alles normalerweise, was für, es gibt noch eine Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna allaha idha harrama shay'an harrama bay'ahu wa akla thamanihi. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verboten hat, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch verboten, das zu verkaufen und den Lohn dafür zu nehmen, damit man damit Essen zu zahlen kauft. Und hier, barakallahu fikum, haben wir zwei Themen, die wichtig sind. Es gibt bestimmte Themen, die verboten sind, aber man kann die benutzen, weil Teile des Verbotes nützlich sind. Wie zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Leute gesehen, sie haben ein verendete Ziege oder Schaf gezogen. Er sagte, was macht ihr? Die haben gesagt, das ist verendet. Er sagt, aber ihr könnt ihre Haut benutzen, Fell benutzen und Fett benutzen. Das heißt, das ist verendet und das ist normalerweise verboten, aber man kann was davon nehmen. Das ist ein Teil. Und es gibt bestimmte Themen, du darfst überhaupt nicht davon was nehmen. Wie zum Beispiel die Götzen oder wie zum Beispiel Schwein. Du darfst nicht Fett von Schwein nehmen oder zum Beispiel Schweinfleisch verkaufen oder Knochen und so weiter und so fort. Das haben wir zwei Ansichten durch diese Überlieferung. Pass auf, der Prophet sagte, nein. Es ist haram. Was ist haram? Was haben die Leute gefragt? Die haben gefragt, o Gesandter Allahs, die Leute benutzen diese Fette, benutzen diese Fette von diesen Tieren. Er sagt, nein, das ist haram. Ist das Benutzen haram? Ist das Verkaufen haram? Da haben wir zwei Ansichten von den Gelehrten. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, eigentlich richtig ist, dass man das nicht benutzt und nicht verkauft. Sowieso verkaufen darf man nicht. Und benutzen, dann haben wir erklärt, wenn etwas nützlich ist und ursprünglich erlaubt ist, wenn das verendet ist zum Beispiel, dann kannst du benutzen, wie die Ziege zum Beispiel, was wir gesagt haben. Wenn das aber ursprünglich haram ist, dann darfst du das überhaupt nicht benutzen. Dann darfst du überhaupt nicht benutzen. Wallahu ta'ala ala wa ta'ala. Und die Gelehrten dabei sagen, da muss man alles sehen. Das wird prüfen, was genau ist. Wie zum Beispiel bestimmte Themen, wir haben nicht. Zum Beispiel, darfst du einen Schimpansen oder Gorilla kaufen, verkaufen? Es gibt Ijma', nein. Es gibt Ijma', nein, du darfst nicht kaufen, verkaufen, eine Affe. Ein Affe darfst du nicht. La yajuzu bi' al-qurd. Ibn Abdul Barr sagte, la a'lamu fi dhalika khilafan. Es gibt keinen Ikhtilaf unter den Gelehrten, dass man Affe nicht verkaufen darf. Zum Beispiel. Jetzt aber, wenn man Affe hat, was sollte man machen? Auch zum Beispiel, barakallahu fikum, darf man das Verendete verkaufen? Es gibt natürlich eine Überlieferung, die schwach ist, dass die Mushrikin damals Körper von einem Mushrik kaufen wollten vom Propheten. Der hat ihnen das nicht verkauft. Die Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum, sagt Allah. Es gibt bei bestimmten Themen natürlich unterschiedliche Ansichten in diesem Zusammenhang. Deshalb sagen die Gelehrten in diesem Zusammenhang, es gibt bestimmte Arten von Tieren, die sind verboten, aber man kann die nutzen. Und wenn man die nutzt, weil man Notwendigkeit hat, dann ja. Aber primär nicht. Andere sowieso nicht. Du darfst sie nicht benutzen. Zum Beispiel Hund zu haben. Hund zu haben, darf man nicht. Außer, wenn das verjagt ist, oder zum Beispiel, barakallahu fikum, wenn das als Schutzhund genommen wird. Heute, manche Gelehrten sagen, ach, nein, als Schutz. Sagen nur Jagd. Andere Gelehrten sagen, Jagd, kein Problem, Schutz, kein Problem. Und wie heute zum Beispiel dieser blinde Hund, das Blinde auf der Straße führt und so, ist kein Problem. Aber da muss man aufpassen, wenn du Hund in der Wohnung hast, dann kommt kein Engel rein. Und in solchen Themen gibt es immer, barakallahu fikum, und sagt nur Herren, Ikhtilaf zwischen den Gelehrten. Hadith 46 an Abi Burdata an Abihi, Abi Musa al-Ash'ari, أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع المزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل. والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري. بارك الله فيكم. أبو بردة erzählt von seinem Vater أبو موسى الأشعري dass der Prophet صلى الله عليه وسلم ihn in den Jemen entsandt hatte. Dann hat ihn nach den Getränken gefragt, die hergestellten Getränke. Der sagt ihm, und was sind das? Der sagt al-bit'u al-mazru. Das sind zwei Getränke, wie heute zum Beispiel Cola oder Fanta. So, zwei Getränke heißen so. Der hat ihm gesagt, was ist Al-Bitter? Der hat gesagt, das ist Nabidul Asal. Also dieser Getränk, was von Honig hergestellt wird. Getränk aus Honig. Wal Mazru, der sagt Nabidul Sha'ir. Das bedeutet Getränk von Gersten. Malz. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Kullu muskirin haram. Alles, was berauschend ist, ist haram. Alles, was zu Trunkenheit führt, ist haram. Und das ist eine Regel für uns, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, eine Regel für uns. Das wird alles, was berauscht, ist haram. Alles. Das ist alles, was sozusagen, was bedeutet berauschen? Das bedeutet, dein Sinnen wird dadurch geändert. Und du bist nicht mehr zurechnungsfähig wie im normalen Fall. Deshalb die Regel. Das ist eine große Regel, barakallahu fikum. Kullu muskirin haram. Und es gibt noch eine Überlieferung. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Oder umgekehrt, kullu khamrin muskir, idha kan khamr muskir, wa kullu muskirin haram. Das heißt, wenn wir ein Getränk haben, Getränk, irgendein Getränk, dann prüfen wir, wenn das berauscht, dann ist das verboten. Wie wissen wir, dass es berauschend ist? Indem eine Person, die nicht bekannt ist für Trinken von Khamr, von Alkohol oder Berausch, oder Rauschmittel, der nimmt das zu sich. Und dann sehen wir, ob das Befinden dieser Person sich ändert. Ob diese Person seine Unzurechnungsfähigkeit zum Teil verliert oder sein Befinden anders wird, dann sagen wir, wenig oder viel von diesem Getränk ist verboten, weil das Khamr ist. Auf der anderen Seite, man trinkt 4, 5, 6 Liter davon, das macht gar nichts, dann ist das erlaubt, weil das kein Khamr ist und das ist kein Muskel ist. Das ist die Regel. Viele Leute fragen uns, alkoholfreies Bier. Okay. Alkoholfreies Bier, wenn wir jemanden nehmen, der niemals Alkohol getrunken hat und er trinkt 5 Liter davon zum Beispiel oder 4 Liter davon. Ich behaupte, dass wir im Blut dieser Person Alkohol messen können. Man sagt nein. Okay, dann Beweis. Wenn wir nicht messen können, dann ist das erlaubt. Wenn wir Alkohol messen können, dann ist das verboten, weil das Alkohol ist. Und das ist die Regel in unserer Religion. Deshalb, damit man, barakallahu fikum, nicht immer diese Fragen stellt. Darf man nicht? Die Frage ist, hast du diese Regel jetzt in deinem Kopf? Was viel davon zur Trunkenheit führt, ist wenig verboten. Und alle Getränke, die zu Trunkenheit oder berauschenden Situation führen, sind verboten. Also wenn ich 10 Liter Wasser davon trinke, wirst du bei mir im Blut Alkohol finden. Es gibt organische Alkohole, aber die machen dich nicht betrunken, die führen nicht zur Trunkenheit. Jetzt zum Beispiel Medikament, das hat Alkohol. Okay? Wenn du von diesem Medikament dieses Alkohol trinkst, wirst du betrunken? Ja. Deshalb darfst du das nicht nehmen. Als Lösung, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Du nimmst einen Löffel, du tust heißes Wasser drin, dann tust du die Tropfen hier drin und lässt du eine Minute, bis alles verdampft und dann kannst du trinken. Alkohol ist weg. Alkohol ist nur dafür da, das ist sozusagen als Hilfsmittel, damit sie diese Medikamente herstellen können. Alkohol ist kein Medikament. Die wissen auch selber, die Ärzte, die Mediziner, alle wissen das. Aber die haben keine andere Möglichkeit, außer Alkohol als Hilfsstoff zu benutzen. Mittlerweile selber die Industrie sagen, tierische Produkte und Alkohole, die sind für Medizin nicht gut. Aber die suchen immer nach anderen Möglichkeiten. Mittlerweile siehst du zum Beispiel bei Hustensäften ohne Alkohol, ohne Zucker. Und ich will hier etwas erklären, das Hadith ist schon beendet, aber was erklären, barakallahu fikum, was einige vielleicht nicht verstehen. Und zwar, das ist eine Regel für uns alle, damit wir bestimmen, was erlaubt, was verboten ist. Und nicht alles, was die Leute sagen, verboten ist verboten. Nicht alles, was die Leute sagen, erlaubt, erlaubt. Weil einige Leute sagen, wenn das so gering ist, ist das kein Problem. Nein, es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem. Und hier, manche kommen mit dieser Behauptung. Die sagen, okay, in Apfelsaft gibt es 0,03. In ich weiß nicht was, Saft gibt es 0,02. Und in Bier gibt es 0,01. Alkoholfreies Bier. Sagen ja, in Saft ist das mehr. Sowieso, barakallahu fikum, alle Arten von Saft, alle Arten von Saft, die geöffnet werden, nach 3 Tagen darfst du nicht mehr trinken, weil sie alkoholisiert werden. Und so hat der Prophet s.a.w. uns gesagt, hat 3 Tage. Der Prophet s.a.w., man hat für ihn gepresst, man hat für den Propheten s.a.w. Weintrauben und Datteln gepresst. Der Prophet s.a.w. hat gesagt, nach 3 Tagen darfst du das nicht mehr trinken, weil sie Alkohol geworden sind. Und heutzutage, du liest auf diese Packungen hier, nimm mal jede Saftpackung, steht nach 3 Tagen veröffnen diese Flasche oder diese hier, darfst du nicht mehr trinken. Warum? Weil die wissen, wenn man danach trinkt, und man prüft das, dann findet man Alkohol drin. Deshalb, wir müssen unterscheiden zwischen organischen Alkohole und Alkohole, die normal sind, in Saft ersten, zweiten und dritten Tag, und Alkohol, was man selber gärt und macht. Ich nehme eine Flasche und ich tue drin Alkohol. Und ich habe Saft und das wird zu Alkohol. Das sind doch zwei Themen. Und wir wollen nicht sagen, alles ist verboten und alles ist erlaubt. Nein, sagen wir nicht. Wir sagen, die Regel ist bei uns, alles ist erlaubt, solange wir keinen Beweis haben, dass dieses Erlaubnis aufhebt. Alles ist erlaubt, von Getränken, von Essen, außer Fleisch. Alles ist erlaubt, solange wir keinen Beweis haben, dass das verboten ist. Und hier, wenn wir Alkohol in einem Getränk haben, dann haben wir einen klaren Beweis. Dann können wir das nicht ändern. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan.